Deutschlandfunk, Kultur heute.
Gier ist laut, schrill und brüllt einen förmlich an, auch ohne hörbaren Ton. Bei uns soll es jetzt aber um die Töne gehen, die künstlich verstärkt werden, mit Hilfe von kleinen, möglichst unsichtbaren Knöpfen, sogenannten Mikroports. Vom Musical und aus Fernsehshows bekannt, begegnen sie einem aber immer öfter auch im Theater, diese kleinen Mikros im Gesicht, die dünne Stimmen im gesamten Zuschauerraum erschallen lassen.
Endlich mal erklärt.
Über Mikroports möchte ich jetzt mit unserer Theaterkritikerin Barbara Behrendt reden. Frau Behrendt, woher kommt dieser inflationäre Einsatz der kleinen Mikrofone? Können SchauspielerInnen nicht mehr prononciert und laut genug sprechen?
Na, das ist zumindest das gängige Vorurteil, dass Schauspieler heute sprechtechnisch so schlampig ausgebildet sind und dann eben einfach nicht mehr dieses Handwerk beherrschen, ihre Stimme artikuliert in den Raum zu schicken, sodass auch noch die Zuschauer in der letzten Reihe auch alle Feinheiten verstehen. Die Schauspielschulen sehen das naturgemäß anders. Aber in einer Theaterlandschaft, die einfach grundsätzlich weniger Wert auf Texte und Sprache legt als früher und in der Performer oft einfach an der Rampe aus ihrem Leben erzählen, ist es eigentlich logisch, dass Spielerinnen weniger trainiert sind in diesem raumgreifenden Sprechen. Und Mikroports machen das jetzt natürlich nicht besser. Mit ihnen lernt man jetzt sicher nicht, mit der Stimme den Raum auszufüllen. Aber sie sind nicht für sprechunfähige Schauspieler erfunden worden. Weil der Einsatz von Mikroports, der hat eigentlich ästhetische Gründe. Mit ihnen können Spieler leiser sprechen, die können sogar flüstern. Und dann klingen sie eben so, als würden sie direkt neben uns stehen. Wie zum Beispiel in der Inszenierung der Berliner Schaubude.
Wenn ich in deinen Armen liege, fühle ich mich wie der schönste Mensch der Welt.
Das klingt eben ganz intim, weit weg vom hohen Ton der Bühnenkunst. Und das ist auch ein Kern von der Arbeit von Simon Stone. Der hat Tschechows drei Schwestern ja auch sich in so einem Glashaus drehen lassen. Dicke Scheiben haben da die Zuschauer von den Spielern getrennt. Und trotzdem hat man das Ensemble dann über die Mikroports gehört, als würde man mit denen am Tisch sitzen. Und Stone verlegt diese Stücke eben auch radikal ins Heute. Deswegen wirken seine Inszenierungen wie Kino. Also es hat schon einen ganz klaren Netflix-Charakter und einen Kinocharakter, den wir da sehen.
Ja, im Glashaus kann man stehen. Man kann aber natürlich auch, wenn man ein Mikroport im Gesicht hat, quasi mit dem Rücken zum Publikum stehen und trotzdem überall gehört werden. Ist das denn immer nur ein Vorteil?
Na, das ist auch eben sehr filmisch und eigentlich gegen alle Gesetze des Theaters, weil so die Stimme vom Körper getrennt wird. Also wie Sie sagen, ein Spieler kann sich am hintersten Bühnenrand bewegen und es klingt, als würde er direkt neben einem stehen. Das ist eine Ästhetik, bei der der Körper im Raum an Bedeutung verliert. Und Stone zum Beispiel möchte genau das, aber es gibt auch Regisseure, die das gar nicht mögen. Herbert Fritsch zum Beispiel, Regisseur und Schauspieler, der hasst es. Der nennt Mikroports eine unästhetische Prothese, durch die man sagt, er gar kein Raumempfinden mehr hat. Man weiß einfach nicht, von wo gesprochen wird, wer da spricht. Und das stimmt. Also es nimmt dem Theater die Bühnentiefe, die diese Kunst eigentlich gerade ausmacht. Es verflacht den großen Theaterraum zur Mattscheibe. Die Stimmen klingen dann eigentlich alle ähnlich.
Und man hört sie überall. Seit wann hört man sie denn überhaupt? Seit wann sind die im Einsatz?
Also die ersten Mikroports gab es anscheinend schon Ende der 70er Jahre auf der Bühne, damals allerdings nur vereinzelt und deutlich größer, so klobige Dinger, die man dann wirklich noch in der letzten Reihe gesehen hat. Zuerst gab es sie im Musical, dann auch im Sprechtheater. Und ich habe vor 2 Jahren mal ein Interview mit Bernhard Klein gehört, das ist der Leiter der Tonabteilung am Frankfurter Schauspielhaus. Das hat die größte Sprechtheaterbühne Deutschlands, die ist 24 Meter breit, 40 Meter tief. Und Bernhard Klein wurde gefragt, wie es denn jetzt sei im Theater mit Mikroports und wie sein eigenes Haus es mit den Mikroports hält. Und er sagte, dass der Einsatz von Mikroports heute tatsächlich bei ihnen Standard ist. Es gibt kaum noch eine Inszenierung in Frankfurt, in der das Ensemble nicht akustisch verstärkt auftritt. Und dass Stimmen auf der Bühne mechanisch unterstützt werden, ist aber eigentlich schon so alt wie das Theater. Also im antiken Epidaurus, da sollen dafür Masken eingesetzt worden sein. Und der Maskenmund, der war dann wie so ein Megafon gestaltet, damit die Spieler diese wahnsinnigen Entfernungen im Amphitheater überwinden können, hin zu diesen zigtausend Zuschauern, die da saßen.
Und jetzt, Frau Behrendt, Hand aufs Herz, Sie als Theaterkritikerin, sind Sie eher eine Befürworterin des verstärkten Wortes?
Na, also es ist schon schwer, so eine Bühne zu bespielen, die so eine Tiefe hat wie in Frankfurt. Aber die Musicalbühne des Berliner Friedrichstadtpalasts, die ist sogar 55 Meter tief und die hat Fabian Hinrichs vor einem Jahr solo und ganz ohne Mikroport gefüllt. Und das war wirklich ein Fest der Schauspielkunst. Also ein Leben ohne Mikroport ist möglich. Aber ich denke, wir sehen im breiten Einsatz von Mikroports auch eine gesellschaftliche Entwicklung. Die Frage ist ja, wollen wir überhaupt noch so genau hinhören müssen? Unsere Welt ist ja generell lauter geworden. Unsere Hörgewohnheiten haben sich stark verändert. Musik spielen wir uns heute direkt ins Ohr. Filme hören wir auch auf der Couch im Dolby Surround Heimkino. Und meine These ist, dass zu den Schauspielerinnen, die vielleicht langsam das Sprechen verlernen, weil sie nicht mehr auf großen Bühnen trainieren, auch Zuschauer kommen, die so langsam das ganz genaue Hören verlernen.
Barbara Behrendt, vielen Dank für diese Erklärungen zu Sinn und Unsinn auch von Mikroports im Theater.